Ja, jetzt wäre ein guter Moment, den Beamer umzustellen. Ich komme mich sonst leider auch nicht an meine Notizen hier. Und was noch schlimmer ist, ich kann die Uhr nicht sehen und damit halte ich dann die Zeit nicht. Egal, du müsst jetzt einfach durch. Ah, danke. Ja, also frohe Ostern. Und es ist echt, also dieses Jahr ist komisches Ostern. Also ich muss sagen, bisher hat Ostern mich echt nie interessiert. Also irgendwie das ganze Kirchenjahr fand ich immer einigermaßen schrecklich. Und auch als Prediger habe ich mir immer gedacht, so, nee, irgendwie über das Kirchenjahr zu predigen, ist irgendwie total doof. Und das liegt bei mir hauptsächlich daran, dass mich so dieses ganze Traditionsmäßige und immer mehr Kommerzielle echt nervt. Hab das Gefühl, dass es auch bei dem einen oder anderen von euch so ist. Zumindest kriege ich manchmal so die Rückmeldung, dass es einfach total blöde ist, dass man schon irgendwie ab Februar überall Osterhasen und Eier und alles Mögliche kriegt und so die Osterstimmung einem da richtig gehend vermiest wird. Und deswegen habe ich das eigentlich über Jahre nicht gemacht. Ich glaube, ich habe tatsächlich noch nie an Ostern eine Osterpredigt gehalten. Und wenn, dann kann ich mich nicht mehr daran erinnern, dann habe ich das schon verdrängt, weil mich das echt immer genervt hat. Also früher, als ich noch kein Christ war, dachte ich, Ostern will ich nicht feiern, weil ich einfach nicht dran glaube. Und später, als ich dann Christ war, dachte ich mir, Ostern will ich nicht mehr feiern, weil ich daran glaube. Und einfach irgendwie so dieser Bezug total weggeht. Und jetzt dieses Jahr Ostern ist bei mir irgendwie anders. Bin heute Morgen aufgestanden und hatte meine Predigt schon fertig für heute und hatte mir das Gefühl, dass Jesus sagt so, nee, komm, predige über Ostern. Und ich sage, Mann, Jesus, was hat Ostern denn mit Identität zu tun? Und dann auf einmal fällt es mir wie Schuppen vor den Augen. So, ja klar, irgendwie eine Ostern-Erlösung hat tatsächlich alles mit unserer Identität in Christus zu tun. Denn ohne Ostern gäbe es keine Identität in Christus. Also habe ich gedacht, okay, in Ordnung, ich halte eine Osterpredigt. Dann fangen irgendwann die Glocken an zu läuten und meine Frau springt wie von der Tarantel gestochen auf, rennt an mir vorbei und sagt, ich gehe in eine Kirche. Und ich hatte so, hä? Das hatte ich noch nie erlebt, also wirklich nicht. Das war das allererste Mal, dass mir sowas passiert ist. Und dann habe ich also angefangen, mal über Ostern zu beten und zu meditieren und so und bin tatsächlich immer tiefer reingekommen. Und jetzt stehe ich an so einem Punkt, wo ich merke, wie Ostern bedeutet mir gerade was. Also gerade im Vorgebet, mir habe ich das noch gebetet und sagen, wie Jesus, total seltsam, aber es ist das erste Mal, dass ich Karfreitag das Gefühl habe, dass Ostern wichtig ist. Also sonst natürlich, irgendwie Kreuzigung, Auferstehung war mir immer wichtig, aber nie gerade an diesem Datum, kann sein, dass das erste Mal ist. Naja, und dann hörte ich jetzt auch noch von verschiedenen von euch auch irgendwie, dass es dieses Jahr irgendwie euch mehr bewegt als in anderen Jahren. Und vielleicht hat es ja irgendwas zu sagen. Also vielleicht ist da ja tatsächlich eine Bedeutung hinter. Und wir entdecken vielleicht gerade etwas wieder, was uns geklaut worden ist von der Werbeindustrie und von den Heiden um uns herum. Und wir entdecken das wieder. Das würde ich gut finden. Und ich habe mir überlegt, ich weiß nicht, ob ich das durchziehe, aber ich habe mir überlegt, ich will nicht mehr diesen komischen Feiertagsblues haben, weder an Weihnachten noch Ostern noch Silvester und Valentinstag oder an irgendwelchen anderen christlichen Feiertagen, die mir jetzt gerade nicht einfallen, sondern ich möchte doch lieber die christlichen Feiertage wieder zurückerobern. Also wenn es der Welt irgendwie draußen um uns herum halt so geht, dass sie das alles irgendwie blöd findet und alles irgendwie komisch findet und nichts mehr damit anfangen kann, dann sollten wir vielleicht nicht in das gleiche Horn der Säkularisierung blasen, sondern sollten dann vielleicht lieber sagen, wir holen uns das zurück. Das ist unser Erbe, es sind unsere Feiertage, es sind Sachen, die uns wichtig sind und wir können dem für uns wieder eine neue Bedeutung denen geben. Und ja, das möchte ich machen und entsprechend werde ich über das Kirchenjahr predigen und werde heute über Ostern predigen. Und da sind so ein paar Sachen bei, von denen ich vermute, dass ihr die noch nie gehört habt. Und das vermute ich einfach deshalb, weil ich sie vorher noch nie gehört habe und ich total überrascht war, was ich so in der Bibel gefunden habe und bei Google. Und dass Jesus also tatsächlich so einiges zu mir gesprochen hat, Aber kann natürlich auch einfach sein, dass ich nicht genug fromm sozialisiert worden bin und ihr das dann schon alles wisst, dann täte mir das leid, dann wünsche ich euch eine schöne halbe Stunde der Langeweile. Aber ich glaube, für die meisten wird doch noch irgendetwas dabei sein. So, ich fange mal mit der christlichen Bedeutung von Ostern an und ihr müsst euch einfach vorstellen, dass das hinter mir alles erscheint, genauso wie es vor mir erscheint. Wenn man heute nach Ostern fragt jemanden, dann kriegt man die obskursten Antworten. So habe ich tatsächlich gehört, dass Menschen sagen, es wäre ein Hasenfest. Wissen auch nicht genau, warum überhaupt, aber sie meinen tatsächlich, es wäre ein Hasenfest und das noch gar nicht gewusst haben, dass das irgendetwas mit Jesus Christus zu tun hat und vielleicht auch, wenn man es ihnen sagen würde, nicht mehr genau sagen könnten, was es denn jetzt mit Jesus auf sich hat und warum Ostern eigentlich. Und deswegen dachte ich, ich führe euch mal eben einmal kurz durch die Karwoche und erzähle euch, was man da feiert und bringe euch das nachher mal in so einen jüdisch-christlichen Kontext hinein, der super interessant ist. Also die Karwoche kommt von Kar, ist ein althochdeutsches Wort und heißt so viel wie trauern. Also die Karwoche ist eine traurige Woche. Und früher war es auch so, dass die ganze Woche frei war, also man durfte die ganze Woche nicht arbeiten. Jetzt mittlerweile ist nur der Karfreitag davon übrig geblieben. Also am Karfreitag dürfen keine Diskotheken aufhaben und solche Sachen. Es wird immer wieder natürlich auch politisch diskutiert, irgendwie, ob das immer noch zeitgemäß ist oder nicht. Aber früher war wirklich die Karwoche, war dazu da, traurig zu sein über das Schicksal Jesu. Und das Ganze fängt an Palmsonntag. Das ist der letzte Sonntag, also nicht der nächste, sondern ist der Sonntag, der hinter uns liegt. Und die Geschichte von Palmsonntag könnt ihr nachlesen in Lukas 19. Lukas 19 ist die Story, wie Jesus nach Jerusalem einreitet auf einem Eselsfüllen. Und die Menschen haben auf seinen Weg Palmblätter gelegt. Manche haben auch ihre Klamotten ausgezogen und dahin gelegt. Aber ganz viele Menschen haben halt Palmwedel auf seinen Weg gelegt. Und deswegen heißt der Sonntag Palmsonntag. Dann geht's weiter mit dem Donnerstag, also gestern eigentlich. Donnerstag ist der sogenannte Gründonnerstag. Und am Gründonnerstag hat Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl gehalten. Wenn ihr es nachlesen wollt, das steht in Lukas 22. Dann geht's weiter, nämlich mit dem, was heute gefeiert wird, nämlich der Karfreitag, also der traurige Freitag. Der Freitag, der sicherlich der schlimmste Tag im Leben der Jünger gewesen ist, nämlich der Tag, an dem Jesus gekreuzigt worden ist. Und dann findet das Ganze für uns den schönen Abschluss im Ostersonntag, nämlich jetzt dem kommenden Sonntag, wo wir die Auferstehung feiern. Ne, denn was wäre Kreuzigung ohne Auferstehung? Wenn Jesus tot geblieben wäre, gäbe es auch keine Erlösung, dann hätte das alles überhaupt nichts gebracht. Und erst die Auferstehung hat gezeigt, dass Jesus wirklich der war, der er wirklich zu sein vorgegeben hat. Hat gezeigt, dass er wirklich der Sohn Gottes war, dass er sündlos als Opfer in den Tod gegangen ist und auferstanden ist. Interessant daran ist, dass das alles auch jüdische Parallelen hat. Denn es hat ja zu einer bestimmten geschichtlichen Zeit stattgefunden, nämlich am Passafest. Jesus sagt das in, glaube ich, allen Evangelien, die darüber berichten, sagt er, ich freue mich darauf, so dieses Passa nochmal mit euch zu verleben und ich freue mich darauf, dass wir noch einmal ein Passafest zusammen feiern. Und das Passafest ist vielleicht uns nicht so geläufig, also mir war es jedenfalls nicht geläufig, was daran liegt, dass ich ja auch kein Jude bin. Und deswegen musste ich das also mal alles nachlesen, wie denn wohl das Passafest abgelaufen ist und wie es für die Jünger gewesen sein muss, die ja aus dieser Kultur kamen, mit Jesus dieses Passafest zu feiern und was Jesus genau wohl gemacht haben wird an diesen Stunden, in den letzten Stunden in Freiheit, an diesem grünen Donnerstag und wie das gelaufen sein wird, als sie das Passafest gefeiert haben. Das Passafest symbolisiert etwas total Abgefahrenes, nämlich es symbolisiert den Auszug aus Ägypten. Also wo Gott Israel übernatürlich aus Ägypten rausgeholt hat, wie wo die Plagen gekommen sind und Gott den Pharao gezwungen hat, Israel rauszulassen. Und das wird da gefeiert. Und die letzte Instanz dieser Plagen war, so Pharao wollte sich überhaupt nicht mehr breitschlagen lassen, die Israeliten rauszulassen. Und die letzte Plage, die da war, war der Tod der Erstgeburt. Und Gott hatte vorher sein Volk vorgewarnt und hat gesagt, okay, irgendwie jetzt danach werden sie euch rauslassen. Und es wird so sein, jede Erstgeburt in Ägypten wird sterben. Aber ich gebe euch eine Möglichkeit, wie ihr rauskommen könnt. Und er hat gesagt, schlachtet ein Lamm, das sogenannte Passahlamm, und nehmt das Blut und malt damit eure Türstürze an. Und immer wenn der Würgeengel kommt und er sieht eine blutige Tür, geht er dran vorbei und da wird nichts passieren und ihr werdet gerettet werden. Und dann sollt ihr das Lamm essen, also natürlich erstmal braten, und dann sollt ihr dieses Lamm essen. Und diese ganze Geschichte von Jesu Leiden greift natürlich diese Geschichte auf. Es ist kein Zufall, dass Jesus am Passa gestorben ist, sondern es zeigt, dass er dieses Opferlamm ist, das Gott geschickt hat. Johannes der Täufer sagt das über ihn, in seiner ersten Begegnung sagt er, siehe das Lamm Gottes. Und es weist da schon irgendwie darauf hin, dass Jesus Gottes Opferlamm ist und dass dieses Passa eine ganz neue Bedeutung kriegt, nämlich dass Jesus es erfüllt und dass es diesmal nicht in erster Linie um dieses kleine Lamm geht und darum, dass man sich daran erinnert, dass Gott mal etwas übernatürlich gemacht hat und sein Volk aus der Hand der Sklaverei in Ägypten geholt hat, sondern dass Passa ab jetzt irgendwie eine neue Bedeutung haben würde, nämlich dass Gott noch einmal eine Befreiung gibt und zwar eine, die viel, viel weitreichender und tiefgehender ist als die beim ersten Mal. Und dann geht's weiter, denn auch das Passafest ist ein langes Fest, das geht auch über insgesamt eine Woche. Und der Sonntag des Passa, also der Tag nach dem Sabbat, ist bei uns der Sonntag, ist das Fest der Erstlingsfrüchte. Ich versuche jetzt noch nicht mal den hebräischen Namen auszusprechen, weil der echt kompliziert ist. Aber es ist das Fest, wo man Gott dafür dankt, dass eine Erstlingsfrucht wächst. Und Paulus hat das nachher aufgegriffen oder vielmehr er hat es eigentlich erklärt, vielleicht besser gesagt, als dass er es aufgegriffen hat. Und hat gesagt im ersten Korintherbrief, dass Jesus der Erstgeborene vieler Brüder ist. Also auch da mal wieder ganz sicher kein Zufall, dass die Auferstehung gerade zusammenfällt mit dem Tag, wo man die Erstlingsfrucht feiert, denn Jesus ist auferstanden als Erstauferstandener von vielen Geschwistern, die nachkommen werden. Also auch da wieder eine total tiefe Bedeutung drin. Und ich möchte euch mal ganz dramaturgisch zwei verschiedene Stationen des Passamals zeigen. Und das habe ich hier schon mal aufgebaut. Ihr seht, also hier ist ein Stück Stoff, ein bisschen wie beim Zauberer. Und es sind drei Scheiben Brot. Eigentlich hätte ich Matze gebraucht, hatte ich aber leider nicht. Deswegen sind es Zwiebäcke. Alex hatte sogar überlegt, nochmal irgendwie was zu backen, aber das war dann doch zu kurzfristig. Und ihr seht, vier Kelche Wein. Gerade beim Reinkommen sagten schon so einige, oh, Abendmahl. Und das ist nicht ganz falsch, aber es ist eben nicht das Abendmahl, sondern alle diese Sachen haben eine ganz tiefe Bedeutung, die ich euch gleich erkläre. Und sicherlich hat das Abendmahl etwas damit zu tun, weil Jesus bei diesem Passamahl eben das Abendmahl gefeiert hat und eingesetzt hat und die Symbolik des Passa benutzt hat, um das Abendmahl einzusetzen und zu erklären. Diese drei Brote liegen beim Passamahl auf dem Tisch. Und es sind drei Brote, als eins ist das Symbol, das unterste ist das Symbol für die Menschheit. Das obere ist das Symbol für Gott. Und das in der Mitte ist das Symbol für den Priester, der zwischen Gott und der Menschheit vermittelt. Und während des Passamahls nimmt man ein Tuch und es wird das mittlere Stück Brot rausgenommen, das, was für den Priester steht. Es wird zerbrochen. In das Leinentuch hineingewickelt. Und dann nimmt man dieses Leinentuch mit dem gebrochenen Priester da drin und versteckt es. Ich weiß, das ist jetzt hier kein besonders gutes Versteck. Und dieses gebrochene Brot da drin, das nennen die Juden Afikomen. Und es wird nachher, nach dem Essen, wird das von den Kindern gesucht und dann wird nochmal wieder darüber gebetet und dann wird es gegessen. Ich schätze mal, dass vielleicht dieser seltsame deutsche Brauch des Ostereiersuchens daher kommt, dass man das Afikomen früher irgendwie die Kinder hat suchen lassen. Und dann gibt es während des Passamahls 4 Becher. Und diese 4 Becher stehen für die völlige Erlösung Israels. Und das Ganze basiert auf einem Vers, nämlich 2. Mose 6, Verse 6 bis 7. Und da heißt es: Ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen. Nimm mal den ersten Kelch. Dann wird weiter gegessen. Man nimmt irgendwann den zweiten Kelch und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten. Zweiter Kelch. Es wird weiter gegessen. Irgendwann nimmt man den dritten Kelch und will euch erlösen. Nämlich durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein Volk annehmen, das ist der 4. Kelch, und will euer Gott sein. Der 4. Kelch ist gar nicht mehr in der Esszeremonie drin, da ist das Essen eigentlich schon beendet. Denn beim 3. Kelch wird das Brot, das gebrochene Brot, schon wieder hervorgeholt. Und jetzt stellt euch mal diese total krasse Symbolik vor, die die Jünger natürlich mitgekriegt haben, die uns aber heute natürlich total entgeht. Jesus ist da und sie essen dieses ganze Abendmahl zusammen. Also es gibt ganz viel zu essen. Und an den richtigen symbolischen Stellen benutzt er das und deutet die Symbolik eigentlich total um. Und er sagt: Dies ist mein Leib. Und er nimmt diesen Priesterbrotstück. Und er sagt mir: Das ist mein Leib, der für euch zerbrochen wird. Und er bricht es. Und ich gehe davon aus, dass es dann auch in das Leintuch wieder eingewickelt hat und dass er es zur Seite gelegt hat, wie man es normalerweise tut. Und dann am Ende nimmt er den 3. Kelch, den Kelch, wo es darum geht, dass Israel erlöst wird. Und er nimmt diesen 3. Kelch und hat ihn in der Hand und sagt: Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und er bringt damit natürlich etwas total Starkes zum Ausdruck, was damals keinem entgehen konnte. Nämlich er sagt: Ab diesem Moment ist das Alte Testament abgeschlossen. Jetzt kommt das Neue Testament. Gott hat damals sein Volk rausgeführt aus Ägypten, hat sie aus der Sklaverei geholt und hat ihnen eine neue Identität gegeben. Aber es war noch nicht weitreichend genug, sondern heute kommt ein ganz neues Testament und es ist immer noch wie die gleiche Erlösung, aber es geht ein ganzes Stück tiefer. Denn so genau wie Gott damals die Menschen aus einer sichtbaren Sklaverei errettet hat, kommt Jesus jetzt und er bringt neue Erlösung und macht Menschen frei von der Sklaverei der Sünde und bringt also irgendwie eine Befreiung, die wesentlich tiefer gegangen ist als alles, was damals vom Alten Testament her war. Und er gibt etwas völlig Neues. Er schafft etwas ganz komplett anderes oder viel tiefergehendes. Und allein schon irgendwie dieses eine Symbol, irgendwie das Afikomen, ist ja sowas von abgefahren, oder? Ich meine, irgendwie da wird der Priester genommen, irgendwie er wird zerbrochen, er wird eingehüllt und versteckt. Also als Symbol dafür, Christi Leib wird gebrochen, irgendwie er kommt 3 Tage in die Erde, irgendwie man sieht ihn nicht mehr. Und dann am Ende des Ganzen, irgendwie als die Erlösung dann nochmal ausgesprochen wird, wird er wieder hervorgeholt und rausgeholt und es ist wie eine symbolische Auferstehung, irgendwie man sieht ihn wieder und er ist wieder da. Also was Jesus seinen Leuten da gezeigt hat, war eine so tiefe geistliche Realität, das ist im Grunde genommen total abgefahren. Und ich glaube irgendwie, dass jeder, der am Tisch gewesen ist, und jeder der 12 Jünger irgendwie ganz genau wusste, irgendwie, was die Uhr geschlagen hat, und ganz genau wusste, irgendwie, das, was Jesus sagt. Nämlich, der Priester ist zerbrochen, es ist keine Trennung mehr irgendwie zwischen Gott und den Menschen. Jesus hat Einheit geschaffen oder hat die Möglichkeit geschaffen, dass Gott mit den Menschen wieder eins sein kann. Und er hat einen neuen Bund ausgerufen, der viel weitergehend ist als der Bund des Alten Testamentes. Und ich finde das total schade, irgendwie, dass wir heute kaum noch irgendwie Zugang haben zu solchen Sachen, weil wir Ostern nicht mehr verstehen, irgendwie von der hebräischen Denkweise her, und das Ganze irgendwie nicht mehr aufsatteln auf Geschichten aus dem Alten Testament. Und ich glaube, dass uns deswegen echt so ein Zugang zu geistlichem Erbe wie verloren geht. Und leider ist das auch ziemlich systematisch passiert, denn es hat ein Konzil gegeben, ich glaube, das war, ich habe es gerade vergessen, irgendwie im 3. oder 5. Jahrhundert muss es gewesen sein, Konzil von Nicäa, wo die Kirche festgelegt hat, dass sie sich noch stärker vom Judentum trennen möchte und wo man gesagt hat, wir wollen nicht mehr Ostern und Passa zusammen feiern. Vorher war das also so, man hat irgendwie immer zusammen gefeiert und deswegen war die Symbolik noch ganz stark da. Und da hat man gesagt, so, nein, wir wollen uns eigentlich stärker trennen, und hat Ostern deswegen im Kalender verlegt. Und wahrscheinlich war das damals irgendwie eine logische oder sinnvolle Sache. Irgendwie man wollte eine andere Szene erreichen, nämlich das Römische Reich. Und man wollte natürlich irgendwie auch mal von seinen Wurzeln noch weiter abrücken. Das hat schon in der Apostelgeschichte angefangen. Also schon im Neuen Testament waren so große Spannungen zwischen Judentum und Christentum, dass das eigentlich logisch war, dass das kommen musste. Aber letzten Endes, meine ich, hat es uns für ganz viele heidnische Sachen geöffnet und hat uns einen Bezug zu dem genommen, was Ostern eigentlich in seiner ganzen Tiefe bedeutet. Und für mich heute war das echt ein Hammer, zu sehen, was da geistig hintersteht und wie viel Symbolik des Alten Testamentes eigentlich da drin ist und wie tief es für die Jünger sein musste, das zu verstehen. Interessant ist jetzt, und ich möchte nicht damit aufhören, also ich könnte jetzt eigentlich damit aufhören, aber für mich geht das Ganze noch weiter. Denn nachdem Gott Israel rausgeholt hat aus Ägypten, ist es nicht leicht geworden, sondern es war eigentlich eher so fast im Gegenteil. Gott holt sein Volk raus und er gibt ihm eine neue Identität als freie Menschen. Und doch fällt es ihnen extrem schwer, in diese Identität reinzukommen. Und eigentlich irgendwie das ganze zweite Buch Mose über, seit sie rausgezogen sind aus Ägypten, geht es die ganze Zeit irgendwie nur darum, wie schwierig es ist in der Wüste, und man sehnt sich wieder zurück. Und dann gibt es diese so absurde Stelle, wo sie sagen, wir wollen wieder zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens, die es nie gegeben hat, aber wo sie anfangen, ihre Vergangenheit zu idealisieren und sagen, da wollen wir wieder hin. Und es war scheinbar super einfach für Gott, Israel aus Ägypten rauszuholen. Aber es hat 40 Jahre gedauert, um Ägypten aus Israel rauszuholen. Und sie haben die ganze Generation, die ganze erste Generation, bis auf wenige Leute, ist in der Wüste gestorben, weil sie es nicht hingekriegt haben, in ihre Identität reinzukommen. Also Gott hat etwas in sie hineingelegt, etwas völlig Neues, aber es war trotzdem ganz schön hart, für sie reinzukommen. Und ganz bitter ist die Geschichte, wo sie das erste Mal am Jordan stehen und jetzt die Möglichkeiten hätten, ins gelobte Land reinzugehen, und im Grunde genommen wegen eines absoluten Identitätsproblems daran scheitern. Kundschafter wurden ausgesendet und kamen zurück, und dann berichten sie Mose. Und sie erzählten Mose, wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Und es ist wirklich ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Und das hier sind seine Früchte, haben so ein paar riesige Trauben mitgebracht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark, und die Städte sind befestigt und sehr groß. Auch haben wir die Söhne Anaks dort gesehen, das waren Riesen. Kaleb beruhigte das Volk, das über Mose aufgebracht war, und sagte, ach, wir können trotzdem hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen, wir werden es gewiss bezwingen. Die Männer aber, die mit Kaleb zusammen nach Kanaan hinaufgezogen waren, sagten, wir können gegen dieses Volk nichts ausrichten, denn es ist stärker als wir. Und sie verbreiteten bei den Israeliten falsche Gerüchte über das Land, das sie erkundschaftet hatten, und sagten, das Land, das wir durchwandert und erkundet haben, ist ein Land, das seine Bewohner auffrisst. Alle Leute, die wir dort gesehen haben, sind hochgewachsen. Sogar die Riesen haben wir dort gesehen. Die Anakiter gehören nämlich zu den Riesen. Wir kamen uns klein wie Heuschrecken vor, und auch ihnen erschienen wir so. Also im Grunde, wie absurd, ne? Irgendwie Gott schickt sie dann irgendwie in das gelobte Land und sagt, Leute, ihr schafft das. Ihr habt jetzt hier so viele Jahre irgendwie als Sklaven geschuftet und jetzt geht's endlich raus. Jetzt gebe ich euch endlich ganz neue Möglichkeiten. Ihr kriegt ein eigenes Land, alles wird total super sein. Ihr habt keine Herrscher mehr über euch, ihr werdet nicht unterdrückt. Alles, worunter ihr gelitten habt, ist endlich vorbei und ihr kommt in etwas völlig Neues rein. Und dann stehen sie vor dem gelobten Land und sie haben noch so viel mitgebracht von ihrer alten Ägypten-Identität, dass sie es nicht schaffen, reinzukommen. Und auf einmal kann sich keiner mehr irgendwie an das erinnern oder sich stark reden an dem, was Gott gesagt hat, außer diesem Kaleb. Und alle anderen sagen nur, ach Mann, wir können das nicht schaffen, es ist unmöglich, alle Feinde sind größer als wir und wir kriegen das niemals hin und wir sind in ihren Augen sind wir wie Heuschrecken. Ich meine, keiner hat ihn gefragt, also da war garantiert irgendwie keiner, der gesagt hat, hallo Mr. Riese, bin ich eine Heuschrecke in deinen Augen, sondern sie haben es einfach erwartet, dass es so ist. Und der Grund, warum sie nicht reingekommen sind, war letzten Endes wirklich, dass sie haben nicht dem geglaubt, was Gott über sie sagt. Und bei uns ist es echt sowas von genau das Gleiche. Irgendwie Jesus gibt uns eine neue Identität. Er verankert das so tief, dass diese ganze Opfer- und Erlösungssache so tief im Alten Testament. Er macht so deutliche Aussagen darüber, dass ein neues Zeitalter angebrochen ist, dass wir rausgeführt worden sind irgendwie aus dieser alten Sklaverei, dass wir nicht mehr abhängig sind von Sünde, dass wir nicht mehr irgendwie das machen müssen, was die Welt uns sagt, dass neue Maßstäbe für uns gelten können und dass er etwas völlig Neues in uns gemacht hat. Und dann kommen immer wieder irgendwie diese Riesen, wenn wir in unser neues Land rein wollen und kommt Vergangenheit und Freunde und wer weiß was nicht alles irgendwie und sagt uns, du kannst das nicht schaffen. Und ganz oft lassen wir uns davon, weiß ich auch nicht, betören und lassen uns aus dem wieder rausreden, was Jesus für uns gemacht hat. Und das sollte echt aufhören, da muss wirklich mit Schluss sein. Ich finde das so bitter eigentlich, wenn das 40 Jahre laufen sie durch die Wüste und die Wüste war echt klein, also die war winzig. Ey, man, das ist echt, also musst du das mal auf einer Karte angucken, mit Millionen Volk 40 Jahre in dieser Wüste rumzulaufen, das war logistisch fast nicht möglich. Aber das war das Übernatürlichste wahrscheinlich überhaupt daran, dass Gott sie einen Weg gefunden hat, wo sie 40 Jahre in der Wüste bleiben konnten, total abgefahren. Und das Ganze nur, weil die eine Generation sterben musste, die Ägypten noch irgendwie in ihren Knochen hatten und es nicht geschafft hat, in neue Identität reinzukommen. Und ganz ehrlich, ey, das Letzte, was ich mit meinem Leben machen möchte, ist 40 Jahre im Kreis laufen, bis ich dann irgendwann tot bin und meine Kinder, die ich nicht habe, kommen dann in ihre Identität als Christen rein. Das wäre total bitter. Und deswegen ist es für uns so wichtig, solche Feste wie Ostern zu feiern und auch mit einem Bewusstsein davon zu feiern, was Erlösung eigentlich bedeutet und wie tief unsere Erlösung geht. Denn letzten Endes, das Einzige, was uns freimachen kann, ist das Blut Jesu, ganz klar. Und das Einzige, was uns bewusst machen kann, dass wir befreit sind, sind solche Dinge und darüber nachzudenken und zu meditieren und es in uns einsacken zu lassen, was Jesus für uns getan hat. Und deswegen werden wir dieses Symbol, das Jesus uns gegeben hat, jetzt vielleicht nochmal mit einer ganz neuen inneren Geisteshaltung einnehmen. Das heißt, wir wollen ein Abendmahl gerne irgendwie zusammen feiern. Und ich würde es total gerne irgendwie einnehmen als ein Mahl, in dem man sich über Erlösung freut. Und ich bin ziemlich überzeugt davon, dass das für die Jünger irgendwie ein sehr ambivalenter Moment gewesen ist. Dass auf der einen Seite die ganzen Sachen, die Jesus gesagt hat über seinen Tod, ihn in den Knochen gehangen haben und sie sich wahrscheinlich auch überlegt haben, oh Mann, wie kann das sein, wie sein Leib wird gebrochen, irgendwie sein Blut vergossen. Aber dass auf der anderen Seite ja auch mit diesen Verheißungen und diese Versprechen Jesu deutlichst vor ihren Augen gestanden haben und sie wussten, es kommt etwas Positives. Und so finde ich es absolut legal, Abendmahl mit gemischten Gefühlen einzunehmen. Und auf der einen Seite kann es einem mulmig sein, wenn man an das denkt, was Jesus für uns erlitten hat. Aber auf der anderen Seite sollte auch eine riesengroße Freude darüber sein, wofür er es eigentlich gemacht hat. Und wenn es immer nur irgendwie traurig ist, und wir dann heißt das, dass wir Jesus vielleicht gesehen haben als den leidenden Gottesknecht, aber dass wir Christus nicht gesehen haben als den Auferstandenen, der das Heil bringt. Und eigentlich sollten wir im Abend mal beides sehen. Also wir sollten irgendwie gerne uns darüber freuen, dass Jesus so einen hohen Preis für uns gegeben hat und traurig sein über das, was er gelitten hat. Aber eigentlich die Freude darüber sollte überwiegen, dass er es gemacht hat, um uns zu erlösen. Und wenn man immer nur in der Trauer hängen bleibt, dann kommt man nicht in die Erlösung rein und dann wäre er ja quasi umsonst gestorben. Das wäre total Panne. Und deswegen würde ich dieses... super. dieses Abendmahl gerne unter einen Satz stellen. Nämlich das, was ich gerade gesagt habe. Letztlich war es einfacher, Israel aus Ägypten zu holen, als Ägypten aus Israel. Und so ist es auch mit unserer Identität. Es ist leichter, uns aus der Welt zu holen, als die Welt aus uns zu holen. Und ich würde es gerne in dieser Haltung feiern, dass wir Jesus bewusst in uns aufnehmen, dass wir sagen, ja, wir haben es verstanden, wir müssen sein Blut essen, sein Fleisch trinken, damit wir sein sind. Wir müssen etwas von seiner Substanz haben und in uns aufnehmen, aber irgendwie immer mit diesem Bewusstsein, dass er uns damit aus der Welt geholt hat, aber dass wir jetzt auch aus der Welt raus wollen und dass wir irgendwie das Opfer Jesu damit ehren wollen, dass wir sagen, ich ergreife die Erlösung vollkommen. Und ich werde nicht mehr irgendwie mein Leben damit verbringen, irgendwie um Sünde mich zu drehen und um alle möglichen Sachen, sondern ich werde mein Leben dem widmen, dass ich Erlösung immer tiefer begreife und immer tiefer da reinkomme und Jesus immer mehr ähnlich werde, weil er die Grundlage dafür geschaffen hat. Amen.
Ja, sehr lustig. Der Storch hat alles schon gesagt, was ich zur Einsetzung sagen wollte, so zum Abendmahl. Das war nicht abgesprochen. Mir ist nämlich gerade in der Predigt auch nochmal die Stelle eingefallen aus Johannes 6. Da hält Jesus ja so eine Predigt darüber, dass er sich hingeben wird zur Vergebung der Sünden und dass die Menschen, also er benutzt das so dieses Bild, dass die Menschen ihn essen müssen, um daran teilzuhaben. Und die Juden, die Frommen, die regen sich alle voll auf und sagen, ist ja voll ekelhaft. Und die verstehen das halt nicht. Und jetzt habe ich hier nochmal gelesen, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und dann habe ich nochmal gelesen in Lukas, die Stelle vom Abendmahl, da sagt Jesus, mich hat herzlich verlangt, dies Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide, denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt ist im Reich Gottes. Und das hat mich so total bewegt, dass er selber die Perspektive darauf hat, dass er jetzt so ein Symbol gibt und dass er auf uns, weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, dass er halt auf uns wartet, so, ja, dass es eine Erfüllung und eine Hoffnung für uns gibt, auch im Jenseits und dass der Tod überwunden werden wird durch seinen Kreuzestod. Und das hat mich also nochmal total ergriffen. Ja, und ich möchte jetzt mit euch das Abendmahl feiern und ich lade euch dazu ein, dass ihr, wenn ihr von dem Brot was abbrecht, daran denkt, dass Jesu Leib zerschlagen wurde, damit unsere Sünden vergeben werden können und dass sein Blut, nämlich der Saft, wir benutzen hier Traubensaft, dass das halt geflossen ist, damit unsere Sünden von uns abgewaschen werden. Ich mache das so, ich bete kurz und dann gebe ich das durch und ihr verteilt das einfach unter euch. Wir machen das Ganze unkompliziert. Also, weil Jesus hat das Abendmahl auch mit seinen Freunden gefeiert und im Rahmen von so einem normalen Essen. Und das ist einfach durch die Stimmung feierlich gewesen und nicht durch eine bestimmte Zeremonie. Jesus, ich bin echt so dankbar. Ich bin so dankbar und so erleichtert, dass du für unsere Sünden gestorben bist. Und als ich das diese Woche in der Bibel immer wieder gelesen habe, war ich auch wieder total ergriffen davon, wie mutig du warst und wie groß deine Treue und deine Liebe zu uns war, dass du das für uns durchgezogen hast, dass du uns so sehr liebst, dass du das auf dich genommen hast. Und ich bitte dich einfach, dass du durch dieses Symbol, was du uns gegeben hast, dass du in unseren Herzen ein neues Verständnis dafür aufbringst, wie der Storch das gerade gesagt hat, dass wir das erkennen und dass wir auch anfangen, danach zu leben.